Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Die algerische Frage ist auch eine französische. Mehr als 55 Jahre nach der Unabhängigkeit zeigt sich das am Beispiel der Protestwelle gegen den Langzeitpräsidenten Bouteflika. Wie der Protest Frankreich erreicht, ist gleich das erste Thema in dieser Sendung. Außerdem berichten wir über den gefährlichen Kampf für Demokratie und Rechtsstaat in der Ukraine wenige Wochen vor den Präsidentenwahlen. Und wir machen einen kleinen Staat ganz groß. Wie Tschechien im digitalen Wandel voranstürmt, ist unser Reportagethema in dieser Woche. Er sitzt im Rollstuhl, kann kaum noch sprechen, aber er will am 18. April zum 5. Mal zum algerischen Staatspräsidenten gewählt werden. Doch der Machtapparat um den 82-jährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika sieht sich zum ersten Mal seit 20 Jahren ernsthaft von der Straße herausgefordert. Zehntausende, vor allem junge Menschen, gingen auch gestern wieder auf die Straße. Diese Protestwelle in Algerien ist auch nach Frankreich übergeschwappt. In Paris und Marseille, wo rund 200.000 Algerier wohnen, wurde gestern demonstriert. Mehr als 55 Jahre nach der Unabhängigkeit ist das Schicksal beider Länder immer noch eng miteinander verbunden. Doch allzu große Hoffnungen auf eine Unterstützung durch die französische Politik können die Demonstranten wohl nicht haben, wie Bettina Kaps aus Paris berichtet.
Viele Algerier haben sich in ihre grün-weiß-rote Landesflagge gehüllt. Eltern sind mit ihren Kindern gekommen. Die Menge singt und skandiert aus vollem Hals: Mörderbande, Bouteflika, hau ab! Und Diebesbande, ihr habt unser Land kahl gefressen. Die 22-jährige Yamina studiert an der Pariser Sorbonne, weil ihr das Niveau algerischer Universitäten zu niedrig ist. Wir kämpfen, um unser Land zu befreien. Natürlich waren wir sehr lange kolonisiert. Aber heute kolonisieren uns unsere eigenen Führungspolitiker. Damit muss jetzt endlich Schluss sein. Die Krankenhäuser in Algerien sind in einem katastrophalen Zustand. Die Schulen sind völlig heruntergekommen. Alles ist für die Führer, nichts für das Volk. Sagt Asya, die mit ihrer großen Tochter gekommen ist. Dank seiner Rohstoffe wie Öl und Gas habe Algerien einen Lebensstandard wie in Dubai oder Katar verdient, meint die 50-Jährige. Aber die Frage, wer das Land denn künftig regieren solle, kann sie nicht beantworten. Bislang sehe ich da noch niemanden. Das Wichtigste ist, dass die jetzige Regierung endlich abhaut und Jüngeren Platz macht. Dann ist immer noch Zeit, die richtige Person zu finden. Bisher haben die Menschen zu viel Angst, sich hervorzutun. Jacky Iver hat Algerien 2014 verlassen, als Bouteflika seine vierte Amtszeit angetreten hat. In seiner Heimat habe er nicht mehr frei atmen können, sagt der 28-jährige Betriebswirtschaftler. Was jetzt in seinem Land passiert, hat für ihn schicksalhafte Bedeutung. Ich bin sehr stolz, dass das algerische Volk aufwacht und politisches Bewusstsein entwickelt. Obwohl ich nicht glaube, dass wir uns jetzt schon durchsetzen werden. Aber auf dieser Protestbewegung können wir aufbauen. Am Rand des Platzes stehen allerdings auch einige ältere Menschen und beobachten das Geschehen mit sorgenvollen Gesichtern. Ich will Ruhe und Sicherheit in meinem Land. Bei uns kann selbst eine Frau gefahrlos von Osten nach Westen reisen. In Libyen oder im Irak gibt es keine Sicherheit mehr, weil sie die Leader, die starken Männer, gestürzt haben. Seine Frau erinnert an die 1990er Jahre, als im algerischen Bürgerkrieg 150.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Auch sie betont die Stabilität im Land. Je lauter die Regimegegner protestieren, desto auffallender wirkt das Schweigen der französischen Regierung. Das Thema ist heikel. Jegliche Stellungnahme würde der ehemaligen Kolonialmacht sofort als Einmischung ausgelegt werden, sagt der Historiker und Algerienkenner Benjamin Stora im französischen Rundfunk. Staatspräsident Macron steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Einerseits würde er die Demokratiebewegung der algerischen Jugend möglicherweise gerne unterstützen. Andererseits drohen jetzt viele Schwierigkeiten. Besonders gravierend ist das Problem des Terrorismus und der Krieg in Mali, wo Frankreich engagiert ist.
La question du terrorisme et le problème la question de la guerre au Mali dans laquelle la France est engagée.
Die französische Armee hat im algerischen Nachbarland Mali 3000 Soldaten stationiert, um islamistische Gruppen zu bekämpfen. Paris erhält zwar keine direkte algerische Unterstützung im Terrorkampf, ist aber auf die Neutralität der Regierung in Algier angewiesen. Auch die wirtschaftlichen Kontakte zwischen beiden Ländern sind eng. Algerien liefert 10% der französischen Gasimporte. Falls die Proteste in Algerien eskalieren, könnte das eine große Migrationswelle auslösen, mit Folgen für ganz Europa.
Dass die Proteste bereits Wirkung entfalten, zeigte sich gestern Abend. Im Namen Bouteflikas wurde im Fernsehen ein Brief verlesen. Darin versprach der Präsident Reformen und vorzeitige Neuwahlen nach seiner Wiederwahl. Aber auch danach gingen die Proteste weiter. Bettina Kaps berichtete aus Paris. Wenn die Ukrainer Ende des Monats einen neuen Präsidenten wählen, dann könnte ein Komiker in den Präsidentenpalast einziehen. Der Mann führt derzeit in den landesweiten Umfragen. Mit Amtsinhaber Petro Poroschenko dagegen sind viele Ukrainer unzufrieden. Vor allem sein Kampf gegen die Korruption mache zu wenig Fortschritte. Gerade erst berichteten die Medien über illegale Geschäfte im Umfeld des Präsidenten. Die Unzufriedenheit mit der politischen Klasse lähmt die einen und spornt andere an. Viele Demonstranten der Maidan-Bewegung vor 5 Jahren engagieren sich heute in Nichtregierungsorganisationen, um ihr Land weiter Richtung Demokratie, Rechtsstaat und EU zu pushen. Das ist nicht ungefährlich, wie unsere Korrespondentin Sabine Adler aus Kiew berichtet.
Ungeduldig macht sich Diana Berg an der Eingangstür zum alternativen Kulturzentrum von Mariupol zu schaffen. Die Designerin überlässt das schwergängige Schloss schließlich ihrem Mitstreiter, der ein Nasenpiercing trägt. Sie wendet sich der schwarzen Fassade des Gebäudes zu, die über und über mit weißer Schrift bedeckt ist. Wer genau hinschaut, sieht, dass die weißen Wörter wie Frieden und Toleranz über hellblaue Hakenkreuze und nationalistische Parolen geschrieben worden sind. Hier auch die Warnung, dass Mariupol angeblich nur ein Platz für normale Familien sei. Mehrfach wurde das alternative Kulturzentrum schon attackiert, weil es ein Treffpunkt für Homosexuelle ist, in Veranstaltungen Genderfragen diskutiert werden. Am 31. März wird in der Ukraine über den Präsidenten, im Herbst über das Parlament abgestimmt. Ein Wahlkampf mit harten Bandagen. Vor allem in der Provinz werden Aktivisten, Oppositionspolitiker und Vertreter von Minderheiten immer häufiger Opfer von Gewalt. Ich bin 4-mal überfallen worden, sagt Pavel Lisjanski. Und jedes Mal sollte ich physisch vernichtet werden. 4 Anschläge in 8 Jahren erlebte der Gründer der ostukrainischen Menschenrechtsgruppe, der unter anderem für die Zahlung ausstehender Löhne an Bergarbeiter kämpfte. Vor allem wer in der Ukraine gegen Korruption und für eine saubere Umwelt eintritt, lebt gefährlich. Katharina Gantsjuk machte in Cherson in der Südukraine auf Polizeiwillkür und Korruption aufmerksam, erst als Bürgerrechtlerin, zuletzt als Beraterin des Bürgermeisters. Sie starb im November an den Folgen eines Säureattentats vom Sommer. Im September wurde in Odessa auf Oleg Michailik geschossen. Der Oppositionspolitiker gehörte einer kleinen Partei an, Sila Ludier, hinter der kein superreicher Oligarch steht. Er hat den Schuss überlebt, aus Sorge, dass er in Odessa bei der Entfernung der Kugel aus seiner Lunge stirbt, wurde er lieber in eine Klinik nach München gebracht, berichtet Beate Apelt von der Friedrich-Naumann-Stiftung Kiew, die mit Oleg Michailik zusammenarbeitet.
Er ist ja weiterhin bedroht, wollte sozusagen in den sicheren Umständen und operiert werden. Der Hauptaspekt war aber, dass die Kugel, die noch in seiner Brust steckte, dicht am Herzen, als Beweismittel gesichert werden sollte und dass das nur sichergestellt werden konnte, indem eben die deutsche Polizei im OP-Saal stand und nicht die ukrainische.
Tatjana Pechonchik vom Kiewer Informationszentrum für Menschenrechte hat seit den Protesten auf dem Maidan rund 100 Überfälle dokumentiert. Die Dunkelziffer sei aber viel höher.
Durch die Proteste auf dem Maidan wurden viele aktiv, schlossen sich Nichtregierungsorganisationen an. Und einige Reformen bringen es mit sich, dass die Bürger mehr eingebunden werden. Die Dezentralisierung zum Beispiel. Die Kommunen in den Regionen erhalten mehr Selbstständigkeit, Verantwortung und auch ein eigenes Budget, über das sie verfügen.
Was die Menschenrechtlerin begrüßt, trotz aller Gefahren. Seit dem Abgang von Präsident Janukowitsch vor 5 Jahren werden auf allen Ebenen, von der Staatsspitze bis in die Dörfer, heftige Machtkämpfe ausgetragen, deren Ausgang ungewiss ist und immer mehr Opfer fordert.
Es ist kein Muster zu erkennen, das direkt zu einer zentralen Stelle führen würde. Es gibt keine Organisation, die hier die Fäden spannt und die Aufträge geben würde,
sagt Daniel Seiberling von der Kiewer Hans-Seidel-Stiftung.
Es scheint tatsächlich spontan in bestimmten Gemeinden zu entwickeln, dass sich die Verteilungskämpfe der lokalen Größen vor Ort, die sich durch zivilgesellschaftliche Kontrolle bedroht fühlen, die ihre Einflusssphäre, ihre Businessmodelle vor Ort offengelegt sehen und darüber in einer ausgesprochen undemokratischen Weise darauf reagieren. Mit bis hin zu Mord, Giftanschlägen, Säureanschlägen.
Die Ukraine durchläuft eine Übergangsphase. Das Ziel der Aktivisten ist der demokratische Rechtsstaat, der sie einmal besser schützen soll.
Eine Reportage von Sabine Adler, die ukrainische Zivilgesellschaft unter Druck. Hören Sie dazu auch heute Abend den Hintergrund um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Wenn es um die nächste Runde in der digitalen Revolution geht, dann ist in der Regel von China und den USA die Rede. Beide Staaten dürften die Spitzenplätze unter sich ausmachen. Doch in der zweiten Reihe suchen auch Europäer nach ihrem Platz. Das kleine Tschechien hat hier eine besondere Entwicklung geschafft, die wir in dieser Woche aus verschiedenen Perspektiven in den Blick nehmen. Eine rasante Aufholjagd hat das Land in der Digitalisierung hinter sich. Vorbei die Zeiten, als man sich als verlängerte Werkbank des Westens verstand. Etliche tschechische Unternehmer sind mit ihren Firmen Weltmarktführer. Josef Bruscher ist einer von ihnen. Er konstruiert 3D-Drucker, die er in jahrelanger Tüftelei entwickelt hat. Kilian Kirchgessner hat ihn dabei beobachtet.
Noch steckt der Chef in einem Fototermin. Ein Magazin irgendwo aus dem Ausland hat einen Fotografen geschickt. Josef Bruscher posiert im Treppenhaus seiner Firma. Der Hipster-Vollbart ist frisch gebürstet. Auf dem Kopf trägt er die markante Schiebermütze und die mächtige schwarze Brille, die zu seinem Markenzeichen geworden sind. Auf seinem schwarzen T-Shirt leuchten Zeichentrickfiguren aus einem Fantasy-Film. Bruscher ist bestens gelaunt. Ob sie nicht auch ein Foto machen wolle, ruft er einer Mitarbeiterin zu, die sich feixend an ihm in den langen Flur vorbeidrängt. Krawatte trägt hier niemand. Josef Bruscher mit seinem Freizeitlook und seinem lockeren Umgangston verzichtet auf jegliche Chefattitüde.
Wir sind hier nicht so steif. Wenn eine Firma so schnell wächst wie wir, ist es einfacher, wenn die Atmosphäre freier ist. Wozu hier überflüssig irgendeine Spannung schaffen? Dresscode oder so etwas?
Josef Bruscher ist 28 Jahre alt und trotz seiner mehr als 300 Mitarbeiter wirkt er so, als sei er eher aus Versehen in der Rolle des Chefs gelandet. Er baut 3D-Drucker. In fast allen Vergleichstests landen sie auf den Spitzenplätzen. Bruscher selbst tüftelt am liebsten an der Technik herum oder diskutiert in New York oder Tokio auf Messen mit den Käufern. Die meisten sind ähnliche Technik-Freaks wie er selbst.
Wenn man die echten Kunden trifft, das ist am besten. Sobald ich hier ins Büro komme, lösen wir von morgens bis abends nur irgendwelche Probleme. Ein Lieferant hat die falschen Teile geliefert. Irgendwo hat ein Rohrbruch ein halbes Stockwerk überflutet. Lauter solche Sachen. Und man ist den ganzen Tag damit beschäftigt. Das ist nicht so erfüllend, wie die echten Kunden zu treffen, die zufrieden sind.
Oh. Prusha geht voran. Der Fotograf will ihn noch vor einem anderen Hintergrund aufnehmen. Lang sind die Flure, über die Prusha geht, lang und schmucklos. Ein Betonklotz aus sozialistischen Zeiten beherbergt seine Firma, gelegen am Rand des Prager Zentrums, 6 Stockwerke hoch und 7000 Quadratmeter groß. Es sieht aus wie auf einem Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Jeder Mitarbeiter hat neben seinem Schreibtisch einen 3D-Drucker, um einfach experimentieren zu können, wenn es zwischendurch mal etwas ruhiger zugeht.
Ich hatte Spaß an Musik, als ich noch studiert hatte. Elektronische Musik. Ich habe am Mischpult gestanden, mit den verschiedenen Knöpfen und Reglern. Und so kam ich eines Tages auf den 3D-Drucker.
Das war, als einer der Regler kaputt ging. Muss man da jetzt wirklich wochenlang auf ein Ersatzteil warten, fragte sich der Informatikstudent, oder kann man sich nicht selber helfen? 7 Jahre ist das jetzt her und Josef Prusha las sich in alles ein, was es über den 3D-Druck damals gab. Am Ende konstruierte er selbst einen Drucker, mit dem er sich den Regler für sein Mischpult ausdruckte. Ein Drucker war es, der besser war als vieles, was es auf dem Markt damals gab.
Da habe ich einfach eine Firma gegründet. Der Anfang war langsam. Ich fühlte mich noch nicht so weit, das gleich groß aufzuziehen. Ich habe dann Schulungen gegeben und wer dorthin kam, konnte sich auch einen Drucker kaufen. Das war hier in Prag. Erst später, als die Technik immer besser wurde, haben wir angefangen, auch ins Ausland zu versenden.
Mit dem Fotografen ist Prusha jetzt im Herzstück seiner Firma angekommen, in der sogenannten Druckerfarm. In langen Regalen stehen hier 3D-Drucker, neben und übereinander 400 Stück. Sie arbeiten alle auf Hochtouren. Es ist ein geniales Fertigungssystem. Die Drucker reproduzieren sich selbst. Sie drucken die Teile aus, die nötig sind, um die nächsten 3D-Drucker zusammenzusetzen. Rund um die Uhr laufen die Maschinen. Zur Bedienung sind nur 2, 3 Techniker nötig. Josef Prusha posiert für den Fotografen in einem Gang. Links und rechts ragen Regale mit Druckern auf.
Diese Druckerfarm hilft uns, weil wir darin unser Produkt gleich selbst testen. Am besten ist ein Produkt immer dann, wenn Sie damit Ihre eigenen Erfahrungen machen, wenn Sie Ihr eigenes Problem damit lösen.
Dieses Verkaufsargument kommt an. Weltweit sind die Drucker von Josef Prusha gefragt. Die Unternehmensberatung Deloitte kürte sein Unternehmen unlängst zur am schnellsten wachsenden Firma in Mitteleuropa. Und das auf hohem Niveau. Im Jahr 2018 setzte Prusha mehr als 50 Millionen Euro um.
Wenn ich manchmal in den Nachrichten sehe, wie die Firmen sich auf die Schulter klopfen, weil sie gerade ein Umsatzwachstum von 3% geschafft haben, dann sage ich mir, hey Mann, wir haben hier hunderte Prozent und da haben wir eine tatsächliche Produktion. Wenn sich bei Facebook über Nacht die Benutzerzahl verdoppelt, dann vergrößern die ihren Serverraum und fertig. Wir müssen die Produktion vergrößern, vielleicht ein größeres Gebäude suchen und so weiter. Kaum eine technologische Firma kann so schnell wachsen wie wir.
Da klingt er dann doch durch, der Stolz des Geschäftsmanns und nicht nur der des Technikers.
Der digitale Wandel in Tschechien, das war ein Beitrag von Kilian Kirchgessner. Morgen geht es dann in unserer Reihe um den Patriotismus der tschechischen Informatiker. Tag für Tag mit Christiane Florin gleich und einer Reportage über den jüdischen Karnevalsverein in Köln. Das Feiern geht hier nicht ohne die Erinnerung an den Antisemitismus im Karneval vor und während der NS-Zeit. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch diesen Rosenmontag.